sehr viel ökologischer sind, Dinge von anderen nutzen, Abfall in einer Weise verwerten. Also man kommt auf sehr viel mehr Ideen, als wenn man das Erstbeste gleich ausfindig macht. Was man von dem Tom Sawyer lernen kann, sind zwei Sachen. Das eine ist, mit der Neugier der anderen arbeiten. Mal gucken, wie sich das so anfühlt, wenn ich so einen Zaunpfosten streiche. Und man braucht ein gewisses Organisationstalent, aber dazu muss man nicht BWLer sein. Sie können sich vorstellen, wenn einer jetzt eine halbe Stunde oder eine Stunde den Zaun streichen soll, wird es langweilig. Das Ganze lebt davon, dass man mal so probiert und drei Dinger streicht und dann was anderes macht. Also Sie müssen sich was überlegen, was die Routine vermeidet, was die Wiederholung vermeidet. Sie müssen ein Prinzip haben, was sozusagen die Neugierde erhält. Und ich habe mal so ein bisschen gesponnen. Wenn ich ein Landwirt werden wollte oder bin oder irgendwie eine Idee habe, irgendwas zu machen, was so entfernt mit Bauernhof oder Natur zu tun hat, dann würde ich da anders rangehen. Dann würde ich nicht sagen, ein Landwirt, was macht der? Der überlegt, ob er Weizen anbaut oder Roggen und da hat er ein paar Kühe und ein paar Schweine und so, sondern ich würde den Bauernhof ganz anders denken. Einen Bauernhof, glaube ich, kann man gut als Tom Sawyer denken und zu sagen, was könnte denn da interessant sein. Tiere, komme ich als erstes auf Wasserbüffel. Wasserbüffel geben Milch, sind sehr unterhaltsame Tiere, sind sehr gemächlich, gemütlich. Es gibt sogar einen in Deutschland, der die züchtet. Man kann darauf reiten, was einen hohen Unterhaltungswert hat, ohne dass man abgeschmissen wird. Also, und die sind äußerst genügsam, also halten wirklich sehr viel aus. Und nicht diese Kühe. So. Und ich würde ein paar Dinge machen, die es vielleicht woanders nicht gibt. Regenwurmzucht ist was sehr Nützliches und sehr einfach. Die fressen Zeitungspapier, alles mögliche andere auch, wenn sie das in eine Tonne tun. Die machen besten Humus. Und wenn sie Kaffeesatz dazu tun, werden die richtig aufgeregt und arbeiten doppelt so gut und vermehren sich auch viel schneller. Also Kaffee scheint so eine Art Droge zu sein. Kaffeesatz ist man da gut. Guppies, das ist so eine Fischform, die sind sehr gut in der Reinigung von Wasser, lassen sich sehr einfach züchten. Wenn Sie in Bangkok diese völlig verschmutzten, verdreckten Kanäle sehen, wo richtig Öl drauf ist, alle Fische tot, aber die Guppies sind noch drin. Die halten das aus, sind ungeheuer überlebenstüchtig. So, dann würde ich sowas anbieten wie eigene Beete. Schrebergarten gibt es nicht so viel, aber ein eigenes Beet vielleicht. Also, ich habe einfach mal so Ideen gesammelt. Gemeinsam ernten kennen Sie natürlich. Ich würde nicht jetzt sagen, ein Bauernhof muss doch Gemüse anbieten. Ich würde strikt von dem Tom-Sawyer-Prinzip ausgehen. Und wenn ich sage, jetzt sind Sie schon da, die würden ja Gemüse mitnehmen, würde ich es vielleicht von den anderen Bauern kaufen. Die sind froh, wenn sie es an mich weitergeben können. Ich würde Nacht zum Beispiel, Nacht ist eine sehr schöne Geschichte, Nacht als Verfremdung, brauchen Sie nicht bezahlen, es wird von selber dunkel. Statt Eintrittskarten vergeben Sie Fackeln. Und klar, die Geisterstunde, da stellen Sie einen Studenten ein und so. Und also da könnte man eine Menge machen. Und ich würde natürlich versuchen, so bunt zu machen wie irgendwie möglich. Ich würde gucken, meistens haben ja ich kenne ein paar Studenten, die so Bauernhöfe gekauft haben und dann da haben sie einen Haufen Platz, aber keiner kommt. Na, da würde ich mir Leute holen und denen kostenlos anbieten, dass sie ihre Ateliers da machen können oder Galerien. Ich würde ihnen nur ein Versprechen abnehmen, dass sie sich gegenüber meinen Kunden öffnen müssen. Dass die Kunden da überall reinlaufen dürfen, was nicht alle Künstler mögen. Und so ein bisschen zugucken und vielleicht auch mal mitmachen und dass man die Besucher nett behandelt und nicht grimmig ihnen irgendwie da schlechte Laune entgegenbringt. Aber das ist auch so ein Win-Win. Ich habe Platz, die anderen haben keinen. So, nur so mal als Beispiel für Beine und auch für, ich meine, Entrepreneurship, Social Entrepreneurship geht auch immer von der Idee aus, dass sie selber ein bisschen selber auch Einnahmen haben, nicht nur spenden und nicht nur sich von außen finanzieren, sondern dass sie sich ein Stück Unabhängigkeit schaffen, indem sie eigene Einnahmen haben. Und dann kann man natürlich gucken, was sind denn so Beine, wo man ein bisschen Einnahmen machen kann, ohne dass es so tierisch ernst wird und gleich so in Arbeit und Entfremdung ausartet. Noch eine Methode, weglassen. Wir wissen alle, dass wir unseren Lebensstandard höchstwahrscheinlich nicht halten können. Wenn uns nicht wie in Norwegen passiert, dass sie plötzlich Öl finden oder etwas ganz Überraschendes passiert, dann wissen wir, dass bei der Staatsverschuldung, die wir haben, bei Globalisierung, bei Klimawandel und so eigentlich auf uns zukommt, ein Stück Askese. Und die Frage ist, wie man da mit umgeht und wie man diese Askese abfordern kann, ohne dass die Leute sich dagegen versperren. Ich habe ein einfaches Beispiel. Ich rede auch immer nur über Beispiele, die funktionieren. Das haben wir schon mal gemacht, als wir vor ungefähr fast 30 Jahren Ökotopia gründeten, bei mir im Dienstzimmer der Uni. Und da fing das an mit Nicaragua-Kaffee. Und mich hat immer geärgert, dass man da so eine Umverpackung hat. Sehen Sie, das ist, habe nichts gegen Dallmayr, aber es hat halt wie alle anderen auch so eine Umverpackung. Die ist nicht ganz billig, es ist mehr Farbendruck. Ich reiße es jetzt einfach mal auseinander, respektlos, und wir gucken, was drin ist. Drin ist das, was alle anderen auch haben, nämlich eine relativ gute Verpackung. Das ist neben anderem auch ein Chemiecocktail, und zwar ein Chemiecocktail, der es in sich hat. Also das zu recyceln ist nicht ganz einfach und ist nicht das beste Material für Recycling. Hier, wenn Sie es weglassen, sparen Sie Geld und es macht ökologisch Sinn. Das Einzige, was Sie machen müssen, ist hier drauf stempeln. Das haben wir damals gemacht, Ökotopia, und was man sonst noch gesetzlich haben muss. Es gab ein Problem, das war problemlos, also man kann es nicht so sehr gut lesen, ist vielleicht auch nicht so schön, aber die Leute finden es toll. Also es war etwas Positives. Es war vielleicht rein technisch nicht so schön wie die anderen, aber es war ein enormer Vorteil, schon damals, nicht erst heute. Es hatte einen Nachteil, haben wir dann festgestellt, oben dieser Luftabschluss, das ist so ein Falz, der ging manchmal auf. Und das war schlecht, dann hat das Luft gezogen, dann musste man selber verbrauchen, also das war ein Nachteil. Bis wir auf eine einfache Idee kamen, nämlich zwei Falze zu machen. Die Maschine macht nicht einmal so, sondern sie macht hack, hack. Aber zwei Falze, dann ging keiner mehr auf. Zwei Falze gehen nicht auf, es geht immer maximal einer auf und der andere hält es dann noch. Also so ein einfaches Beispiel, warum können wir nicht weglassen an Stellen, wo es wirklich nicht wehtut, wo es einfach eine Konvention ist und Sie wissen, meistens ist das, das ist noch verhältnismäßig preiswert, meistens sind es richtige Schachteln, also sehr viel mehr Aufwand als hier. Weglassen und anfangen, ein Stück weit zu üben, wie es geht, wenn wir uns einschränken müssen. Und diese Geschichte da beim Fairtrade, also die nicht unbedingt immer den Kunden den Mehrpreis aufschlagen, das finde ich verständlich, aber ich finde es nicht besonders einfallsreich. Ich würde mir wünschen, wir würden bei dieser Fairtrade-Diskussion so weit kommen, dass wir Sachen preiswerter machen, indem man zum Beispiel Kosten weglässt, die nicht unbedingt notwendig sind. Nicht am Kaffee sparen, auch nicht an der Entlohnung der Erzeuger sparen, aber an diesen Konventionen von Verpackung, Marketing, Werbung und so, da hat es Möglichkeiten. Noch eine letzte Methode, Connectivity. Die Soziologen sagen es und wir wissen es auch selber, moderne Gesellschaften machen immer einsamer. Das merken Sie am Arbeitsplatz, das merken Sie überall. Familien, überall, brauche ich nicht lange erklären. Die Menschen haben einen sehr starken Drang. Ich glaube, der Mensch ist ein geselliges Tier, das wissen wir. Da ist ein starker Drang, mit anderen zusammen zu sein. Und diese Zeiten werden immer weniger. Und moderne Technologie, Laptop und so tun noch ein Übriges und diese iPhones. Also ich würde immer empfehlen, fast jedem Ihrer Konzepte empfehlen, zu gucken, wo können Sie es mehr verknüpfen mit anderen, Connectivity. Das ist so, das hängt in der Eremitage in St. Petersburg, das sind so die Einzelspieler und dann hängt daneben ein anderes Bild, nämlich wie man das verknüpfen kann. Und wir wissen alle, es ist schöner, es ist Naturtrieb, glaube ich, der meisten Menschen, nicht aller vielleicht, aber der meisten, dass sie sich wohler fühlen und dass sie in ihrem Konzept etwas machen, wo sie Menschen wieder mehr zusammenbringen. Und das ist so ungefähr das Gegenteil. Und ich wundere mich bei allem Social Entrepreneurship, auch meine Kritik an ihn oder an, ich wundere mich, dass es uns nicht gelingt. Sie wissen, die werden ja nach allen Regeln der Kunst behindert. Also jede Stadtverwaltung versucht natürlich, wenn sie können, irgendwie zu vermeiden, dass die Dinger sich zu sehr ausbreiten. Also man muss fairerweise sagen, sie werden gehindert, behindert, aber trotzdem breiten sie sich aus. Also so etwas wie Spiel, eine Urleidenschaft des Menschen, Homo Ludens, gibt sogar einen, der gesagt hat, das ist also die Kernform des Menschen. Und da fällt uns als Entrepreneur nichts besser ein, als den Schwanz einzuziehen und diesen hier sozusagen das Feld zu überlassen, das ist aber ein Armutszeugnis an die Entrepreneurs, an die Social Entrepreneurs, an die Pädagogen und noch ein paar andere, dass wir aus dem Thema Spiel nicht mehr machen können als so einen Schwachsinn, der die Leute also in solches Zeug treibt. Eine Erfahrung, lassen Sie sich Zeit. Lassen Sie sich Zeit, bis Ihr Konzept ausgereift ist. Woran merke ich, ob es ausgereift ist? Ist dann die Gegenfrage. Ich sage immer, Sie merken es an Ihrem Hintern. Wenn es ausgereift ist, können Sie nicht mehr still sitzen. Als mir klar war, eine Teesorte Großpackung und ich bin ein Drittel so teuer als Paul Schrader, da konnte ich nicht mehr still sitzen, weil ich wusste, es ist ja Wahnsinn. Ich sah einen Traum, schon die ganzen anderen Teehändler pleite gehen. Und sagte, das wird, ja. Also, Sie merken es selber. Und solange Sie Zweifel haben, gehen Sie den Zweifeln nach. Die Zweifel haben ihre Berechtigung. Und sprechen Sie mit anderen darüber. Und setzen Sie Ihr Ideenkind auch den Zweifeln der anderen aus. Ich halte nichts von diesen Aufrufen, junger Mann, junge Frau, wir brauchen risikobereite Menschen, springen Sie ins Wasser, man merkt erst dann, wie es losgeht. Ich bin auch ein Stück so ins Wasser gesprungen, ich kann es eigentlich nicht raten. Mein Beispiel wäre das, wenn Sie im Flachland sind oder Lebenszeitbeamter sind, dann können Sie sich Risiken leisten, das ist richtig. Aber wenn Sie im Hochgebirge sind und als Entrepreneur sind Sie im Hochgebirge, wenn Sie im Hochgebirge sind, können Sie sich nicht alle Risiken leisten. Wenn Sie an der Eiger Nordwand sind und machen einen falschen Schritt, war es das möglicherweise. Also Sie sind in einem hochgefährlichen, in einem hochriskanten Gelände und in so einem Gelände muss man möglichst viele Risiken vorwegnehmen und sich darauf einstellen. An der Eiger Nordwand müssen Sie trainieren vorher, Sie brauchen ja Ausrüstung, Sie müssen sich das Wetter überlegen, Sie müssen sich eine ganze Menge Dinge überlegen und Sie brauchen eine Weile, bis Sie sich in diese Situation bewegen können. Und wenn einer Ihnen sagt, ja, wir brauchen mehr risikobereite Menschen, dann bleiben Sie höflich und diplomatisch. Ist auch gut, braucht man als Entrepreneur. Aber im Kopf machen Sie so einen Haken Dummkopf. Der hat es nicht verstanden, worum es geht. Wenn der glaubt, man. Richtig ist, ein Teil der Probleme kommt erst in der Praxis. Das ist was Richtiges. Aber Sie haben genug Probleme. Versuchen Sie so viele Probleme, die Sie vorher erkennen, schon vorher auch zumindest sich mental darauf vorzubereiten und möglichst viel zu tun, dass Sie auf die Situation vorbereitet sind, trainiert und so weiter. Der Winston Churchill hat einen guten Satz gesagt, den ich auch immer den Gründern sage, if you go through hell, und er sagt, wenn du loslegst, das dann, wenn man praktisch ist, wenn man etwas Wagemutiges macht, dann passiert es einem auch leicht, dass man durch die Hölle geht. If you go through hell, keep going, keep going. Ein guter Satz, keep going, nicht verzweifeln, nicht schimpfen, nicht die anderen, nicht auf den Staat, sondern keep going. Aber hab dich ein Stück mental vorbereitet, was auf dich zukommt. Und dazu gehört dieses Fremdwort, das ich ganz wichtig finde. Sie sind in einer Situation von Ambiguität. Sie wissen eben nicht, was Ihr Konzept ist. Sie wissen auch gar nicht, ob Sie überhaupt zu einem guten Konzept kommen. Das wissen Sie am Anfang nicht. Es ist wie ein Puzzle. Sie sollen ja was Neues machen, Sie sollen eine Innovation machen. Sie müssen aus einem Puzzle etwas Neues zusammensetzen. Wenn Sie das Puzzle kaufen, ist das einfach. Da steht drauf Neuschwanstein und wenn kein Packfehler passiert ist, kommt da auch Neuschwanstein heraus, wenn Sie lang genug probieren. Ihr eigenes Puzzle, das gibt es nicht fertig verpackt. Da müssen Sie selber die Lösung finden und wir brauchen viele Lösungen, habe ich eingangs gesagt. Probleme sind so groß, dass wir neue Lösungen brauchen. Wir wissen aber nicht, ob wir die Lösung finden. Wir müssen eine Weile daran arbeiten. Sie müssen diese Ambiguität aushalten. Und wenn andere sagen, ja, wie machst du es denn jetzt? Machst du es jetzt so oder so? Halten Sie sich ein Stück fern. Das ist unangenehm. Irgendwie haben Sie auch das Gefühl, jetzt haben Sie so lange daran gearbeitet, es müsste eigentlich irgendwann mal in die Buschen kommen. Aber tun Sie es nicht, wenn es nicht ausgereift ist. Es scheitern einfach zu viele und es ist schade um das Engagement und die Begeisterung und die Ersparnisse und die Arbeitszeit und alles, was man da reinlegt. Das ist zu schade, als dass man scheitert. Also bereiten Sie sich gut vor. Von der Anfangsidee bis zum fertigen Konzept ist ein Riesenweg. Ist ein Riesenweg. Und Sie müssen es aushalten und Sie müssen sogar aushalten, dass Sie gar nicht sicher sind, dass Sie zu einem Ergebnis kommen. Das kann auch sein, deswegen habe ich gesagt, viele Ideen verfolgen. Es kann auch sein, dass Ideen überhaupt nicht zu einem Ergebnis kommen. Noch was Kleines gebe ich mit auf den Weg, wenn Sie die moderne Psychologie und solche Leute lesen, die was sagen über, wie man mit seinem Kopf umgehen kann man ein bisschen mehr sagen als nur linke, rechte Gehirnhälfte, das ist so ein bisschen 80er Jahre, nicht mehr so der letzte Schrei. Wenn Sie so gucken, dann stoßen Sie auf den Daniel Goleman und der hat eine wunderschöne Geschichte. Der sagt, was ist der Unterschied zwischen einem Normalmenschen und einem Genie? Er sagt, beide versuchen ein Problem zu lösen, beide haben Schwierigkeiten, beide kommen, wenn es ein Problem ist, das so nach konventionellen Mitteln nicht zu lösen ist, beide kommen auf keine Lösung. So, wo ist der Unterschied? Gar keiner. Beide haben große Schwierigkeiten, eine Lösung zu finden, finden auch keine. Was passiert? Der Normalmensch sagt irgendwann, jetzt habe ich so viel Zeit vertan, es ist so ärgerlich, jetzt höre ich auf und fange was Neues an und gucke, dass ich da eine Lösung finde. Das Genie, in Anführungszeichen, sagt das Gleiche. Ich habe viel Zeit vertan, ich habe keine Lösung, ich weiß auch nicht, ob ich eine Lösung finde. Also genau gleich wie der Normalmensch. Aber jetzt kommt der entscheidende Unterschied. Der Normalmensch sagt, ich gebe auf, ich bin sauer, das gucke ich nicht mehr an, den Fehler mache ich nicht nochmal. Und das Genie sagt, ich schiebe es in den Hinterkopf. Ich schiebe es in den Hinterkopf, so ins Halbbewusstsein und ich warte ab. Und wer weiß, ob ich nicht auf was komme. Und siehe da, nicht alle, es gibt keine Garantie, aber ab und zu und nicht ganz selten, und es gibt viele solche Geschichten, kommt dann von wo ganz anders her ein Muster, das da gar nicht hingehört, weil die konventionellen Wege gar keine Lösung versprachen. Aber es kommt von wo ganz anders her, als Analogieschluss, irgendwo ein Muster, ein Pattern, was plötzlich weiterhilft oder vielleicht sogar die Lösung bringt. Also im Hinterkopf lassen, nicht aufgeben, die anderen Ideen nicht aufgeben, nicht sagen, jetzt habe ich keine Lust mehr, ich habe mich geärgert, mache ich nicht länger mit, sondern ein Stück weit im Hinterkopf behalten. Also auch wieder diese Ambiguitätstoleranz. Und sprechen Sie mit anderen, versuchen Sie Sparringspartner zu finden. Wissenschaft untersucht alles, dieser Professor Simon sagt bis zu 10 Jahren, bis zu 10 Jahren. Und bis zu 50.000 Puzzlestückchen. Damit Sie sehen, ein gutes Konzept braucht Berater, das Thema Berater. Natürlich BWL und natürlich gibt es viele gute Beratungen, aber an einer Stelle hilft Ihnen kein Berater. Wieder ein eigenes Beispiel. Irgendwann, der Tee schwamm schon, niemand glaubte an die Teekampagne außer mir. Und ich hatte Albträume. Und an einen Albtraum erinnere ich mich noch besonders gut. Da stand ich allein am Ufer. Es war kein Hafen weit und breit, war so ein Sandstrand. Und ganz weit weg sah man so was Dunkles kommen. Und ich wusste, das ist das Schiff mit meinem Tee. Ich war ganz allein. Wo waren denn meine Studenten, Mitarbeiter? Niemand da. Ich ganz allein. Das Schiff kam immer näher. Und ich überlegte, oh Gott, wo soll denn das anlegen? Kann nirgendwo anlegen. Wer soll denn das jetzt ausladen? Wie kommen wir überhaupt an den Tee ran? Wie komme ich an den Tee ran? Also kurz und gut, ich bin schweißgebadet aufgewacht. Und als ich wieder wach war, sagte ich, das ist überhaupt kein Punkt, sondern Hapag-Lloyd, das ist deren Aufgabe, das Schiff, so habe ich gar nicht. Aber im Unterbewusstsein, ihr Unterbewusstsein hat Ängste. Das muss man sich klar machen. Ihr Unterbewusstsein ist nicht so kontrolliert wie ihr Bewusstsein. Im Unterbewusstsein kommt das alles hoch. Und worauf ich hinaus will, das steht in keinem Gründerlehrbuch. Das wird Ihnen auch kein Berater sagen. Das ist nämlich der Unterschied zwischen dem Berater und Ihnen. Wenn der Berater schon mal Praxis gemacht hat, wenn der schon mal ein Unternehmen gegründet hat, dann weiß er das. Es reicht nicht, wenn Sie über ein Hochseil laufen, dass Sie die Formel für Balance haben. Die Formel für Balance ist richtig, physikalisch völlig richtig. Nur wenn Sie oben stehen und gucken nach links runter und nach rechts runter, dann geht es halt nicht nur um Balance, sondern es geht um Angst, um Todesangst. Und wenn Ihnen der Berater sagt, warum soll ich denn überlaufen? Ich weiß doch, wie es geht. Ich habe doch die Formel von Balance. Und die ist richtig. Das stimmt ja. Dann wissen Sie, das ist ein schlechter Berater. Der hat halt einen Teilaspekt. Aber die eigentlich entscheidenden Sachen, nämlich die Angst in dem Moment, die ist wichtiger, als die Balance zu halten. Die Angst bewältigt. Stressstabilität ist wahrscheinlich wichtiger. So. Also da ist so ein Berater-Dilemma. Suchen Sie sich Berater, die den Weg gegangen sind, die schon mal gegründet haben, die aus der Praxis kommen und nicht nur welche, die Bücher gelesen haben. Das kennen Sie alles, Proof of Concept first, nicht investieren, Leute einstellen, sondern erstmal ausprobieren geht es. Das kann man heute relativ leicht, Internet, mit ein paar Google AdWords können Sie das machen, gleich eine Website, Sie können Fragen stellen, Sie können in dem gleichen Umfeld. Ich habe eine schöne Geschichte gerade vor ein paar Tagen gehört, eine Oma, die häkelt, irgendeiner, ein Neffe oder was, hat eine Webcam hingehalten und hat sie ins Netz gestellt. Und die Oma sagte irgendwann, sagte sie, jetzt würde ich aber doch gerne mal wissen, ob das einer bei YouTube ihr Gehäkel anguckt. Und Was stellte sich heraus? Ich glaube, sie hatte 7 Millionen Aufrufe. Was so erzählt hat, 1 rechts, 2 links und so. 7 Millionen Aufrufe. Wahnsinn. Das ist ein schönes Beispiel für High-Tech und High-Touch. Also ausprobieren, kommt das an. Es hätte auch sein können, dass sie einen Aufruf hat, nämlich ihren eigenen, wenn sie guckt, was da passiert ist. Also es gibt heute viele Möglichkeiten. Und nicht groß einsteigen, sondern erstmal sich vergewissern, dass das Konzept klappt. Jetzt komme ich zum Schluss. Es gibt sowas wie eine Ökonomie der Aufmerksamkeit. Sie können nicht konventionell arbeiten, vor allem im Marketing. Sie haben einfach das Geld nicht. Selbst wenn Sie genial sind und Sie schaffen es in diesem Feuerwerk von Marketing, von Brillanz, der schönen Bilder, der originellen Fernsehspots und so, selbst wenn Sie es schaffen, aufzufallen und mit Ihren geringen Mitteln es hinkriegen, dass Sie 2-mal Peng machen und das Volk dreht sich nach Ihnen um, was ja schon genial wäre, dann haben Sie 3-mal Peng gemacht und dann passiert nichts mehr, dann sind Ihre Mittel weg und dann dreht sich das Volk wieder um zu diesem brillanten Feuerwerk. Sie können eigentlich nicht konventionell antreten. Da haben die Großen wirklich große Vorteile. Sie müssen es anders, Sie müssen durch sich, durch Ihre Idee aufmerksam werden. Sie müssen durch Vernetzung aufmerksam werden. Wieder der Richard Branson, das finde ich richtig. Und da ist es eben gut, Sie werden bekommen mehr Aufmerksamkeit, wenn Sie going for a cause sind. Wenn Sie etwas unternehmen, was auch das Interesse der anderen anzieht, dann haben Sie natürlich mehr Aufmerksamkeit. Vor allem kriegen Sie die Aufmerksamkeit in den Medien. Und das ist es ja eigentlich, was zählt. Wer guckt denn heute noch Werbung an? Und dann gibt es sowas wie Authentizität. Um Gottes Willen nicht eine PR-Agentur einschalten am Anfang. Ich würde sowieso keine PR-Agenturen einschalten, aber schon gar nicht am Anfang. Sie müssen als Gründer, Sie sind als Gründer, als Gründerin authentisch. Die Journalisten kommen zu Ihnen und wenn Ihnen der PR-Mann verspricht, dass er Kontakte zu Journalisten hat, ich habe das so nicht erlebt, verlieren Sie viel Geld. Also gehen Sie selber in die Rolle und Sie müssen authentisch sein. Es gibt immer den Fall, ich kenne hohe Managerin bei Nestle, die diese Babynahrung verwaltet und die sagt, Nestle investiert wahnsinnig Geld in Forschung und Macht und so. Und der Klaus Hipp mit seiner Babynahrung gewinnt kontinuierlich an Marktvorteilen. Bei mir ist das schon mal sehr sympathisch. Und ich glaube, man kann es auch erklären, warum der Klaus Hipp an Marktanteil gewinnt, weil er authentisch ist, weil man eine Person sieht. Was ist Nestle? Nestle, so, beim Tee sage ich immer, ich habe gelernt, Teetester. Ich dachte, Teetester sind Leute, die mit Leidenschaft herausfinden wollen, was ist ein guter Tee und dann den da besonders aufmerksam betonen oder handeln. Das ist das genaue Gegenteil. Ich habe herausgefunden, Abbruchkante der Qualität. Ich muss gucken, dass ich möglichst preiswerte Rohstoffe reinmische. Und beim Wein, wenn Sie so ein paar Tropfen Wasserwein tun, das merkt man nicht. Aber irgendwann merkt man, der Wein ist aber irgendwie nicht mehr so toll. Das geht nicht linear, sondern das geht eine Weile und dann gibt es eine Abbruchkante und von da ab merkt man. Und ein guter Tester kann diese Abbruchkante feststellen und baut noch ein bisschen Sicherheitsmarge ein, damit man nicht zu nah an die Abbruchkante rankommt, so, damit nicht bei der Fertigung oder so irgendwas passiert. Also dafür kriegt er Geld und das macht ihm auch in der konventionellen Ökonomie hoch bezahlt, dass er diese Abbruchkante der Qualität. So müssen wir nicht arbeiten. Lieber sparen wir an anderen Sachen und machen gute Qualität und werben über das gute Produkt. Und da kommt eben heraus, dass man das Leuten eher abnimmt, wenn die Person da ist. Personenunternehmer sind für mich überzeugender als große Konzerne. Und ich glaube, dass sich das auch allmählich so zeigt und in Zukunft noch mehr zeigen wird. Und dann gibt es sowas wie Ökonomie der Sympathie. Fairtrade ist da ein Beispiel. Das heißt einfach ein Stück weit Sympathie. Ich glaube, dass die Unternehmer, die sympathisch sind, weil sie nicht nur waffgierig was für sich holen, sondern ein Stück teilen, weil sie was stiften, weil sie sich engagieren, dass diese Unternehmer erfolgreicher sind als die anderen. Es ist ein Stück Teil des Erfolgsrezeptes, dass man authentisch ist, nicht ein Nachteil und dass man sympathisch ist. Das ist ein Erfolgsrezept, heute, früher vielleicht nicht, aber heute in einem doch mehr aufgeklärten Umfeld und mehr Gruppen, die sowas auch beachten und darüber sprechen, ist das so. Jetzt komme ich wirklich zum Schluss. Das ist vielleicht so eine Zusammenfassung. Anders sein. Das Anderssein auch pflegen. Sie müssen nicht, um erfolgreich sein, sich anpassen, sondern Sie müssen dieses Anderssein authentisch ausdrücken, aber gescheite Konzepte daraus machen. Ich finde, der Marcel Pust hat das sehr schön gesehen, was ja immer noch so in so Eroberungsstrategien und das auch bei vielen, ich muss die grundsätzlich völlig neue, geniale Idee haben. Nein, nein, es reicht auch schon, wenn man ein bisschen mit anderen Augen sieht. Ja, das ist die ganz große Chance, das sehe ich als diesen, das Ziel des Entrepreneurship, dass wir ein bisschen dazu beitragen, nicht warten auf die anderen, sondern dass wir selber mit unserem Entrepreneurship ein bisschen beitragen, da besser zu sein, eine bessere Welt zu machen. Ja, das war's. Ich bedanke mich. Ein Workshop war es nicht. Ich habe Sie hoffentlich gut unterhalten. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Fragen? Beiträge? Ja.
Ich habe gerade ein soziales Unternehmen gegründet in der Testphase. Und ich frage mich, weil ich da unterschiedliche Informationen zugehört habe und weil Sie jetzt auch am Ende über eine Ökonomie der Sympathie gesprochen haben, höre ich auch, dass es genau gegenläufige Tendenzen gibt. Dass sozusagen der Fokus auf den sozialen Teil beim potenziellen Kunden, auf die Sorge, auslöst von wegen, die sind vielleicht teurer und schauen gar nicht hin, ob wir überhaupt teurer sind, oder sehen, dass wir billiger sind und glauben dann, dass wir nur deshalb sein können, weil wir schlechter sind.
Ja, also finde ich auch, wir müssen raus aus dieser Optik, naja, das ist sozial, aber dafür ist es teurer und bei der Qualität darf ich auch nicht so genau hingucken. Sehen Sie mal Krankenhaus, da organisieren Ärzte so ein Krankenhaus, ich teile mein Krankenhaus gedanklich in Betten und diese Bettenverwaltung wie ein Hotel und den ärztlichen Dienst. Wenn ich die Bettenverwaltung nehme, dann kostet so ein normales Krankenhaus von Ärzten bewirtschaftet ungefähr so, ich glaube, so 400 Euro herum und Steigenberger macht ein 5-Sterne-Hotel für ungefähr so 250, 300 Euro. Da würde ich doch versuchen, wenn ich jetzt im Krankenhauswesen mich engagieren will, mit Steigenberger zusammenzugehen und die Hotelbetten in Steigenberger Standard zu machen und auch noch preiswerter, es ist tatsächlich so, also ohne allen medizinischen Dienst, der kommt ja noch dazu, einfach das Bett, die Übernachtung kostet so viel, weil es von Dilettanten, kann man den Ärzten auch nicht vorwerfen, es wird von Dilettanten organisiert und dann lasse ich es lieber von Steigenberger organisieren, komme ich da eigentlich besser weg. Also wir müssen raus aus dem Geruch, sozial und verantwortungsvoll zu sein, heißt immer teurer zu sein. Es stimmt, dass wir Kostennachteile haben, wenn wir nicht schummeln. Wenn ich den Tee so mache mit dem Teetester und so preiswerten Tee rein schummle, dann mache ich natürlich mehr Gewinn, zumindest kurzfristig. Aber es gibt Gott sei Dank Menschen, die wollen das nicht oder ich würde mich nicht trauen, mich hinzustellen und solche Geschichten zu machen. Also wir haben eine Chance, aber dazu gehört ein gutes Konzept, einfach auch besser zu sein als diese Konzerne und diese großen Organisationen, die hier halt in vielem auch steril sind, wenig aufgeschlossen sind und auch so Bürokratiegesetzen folgen. Da sehe ich unsere Chance. Ja?
Bei Ihnen gibt es auch so eine Art Sprechstunde, wo man seine Ideen mal implementieren lassen kann.
Bitte nein, ich habe eine Sprechstunde. Ich habe zu viele Anfragen und E-Mails, ich komme einfach nicht mehr hinterher. Was ich versuche im Labor, das ist ja for free, das können Sie auch im Internet angucken, live oder hinterher. Was ich versuche, ist mit Entrepreneurs zu diskutieren und das, was ich bei dem oberägyptischen Restaurant machte, herauszuholen, ob in seinem Konzept nicht sehr viel mehr drin ist und in seiner Person nicht sehr viel mehr drin ist, als er so als Anfangsidee hat. Meine Grunderfahrung ist, die Leute hören viel zu schnell auf, mit dem am Konzept zu arbeiten und gehen viel zu schnell in die Umsetzung. Das eigentlich Wertvolle und was zu kurz kommt, ist die Arbeit am Konzept. Die Umsetzung ist natürlich wichtig und da muss ich mich dann auch mit professionellen Leuten versorgen. Aber es lohnt am Konzept und am Konzept können Sie es immer wieder verwerfen. Wenn Sie erstmal den Shop eingerichtet haben und Leute, dann können Sie wenig ändern. Dann sind Sie auf Gedeih und Verderb ausgeliefert und dann scheitern auch 80%. Also solange Sie es im Kopf drehen, tut es nicht weh. Und es ist auch was Spannendes. Es ist was Spannendes. Also das, ich erlebe das als was Lustvolles, solche Ideen zu nehmen. Ich habe nicht die Zeit, nicht mit vielen. Ich versuche es dann so vor die Klammer zu ziehen. Nutzen Sie das. Es ist kostenlos. Ja. Wer diese Details, also mein Schwerpunkt ist am Geschäftsmodell arbeiten, am unternehmerischen Konzept arbeiten. Wer sich dafür interessiert, wir haben ja sowas wie ein Entrepreneurship Summit einmal im Jahr, schon seit 11 Jahren. Und zweimal waren wir mit dem Vision Summit zusammengegangen, jetzt machen wir es wieder extra, was doch ein Spezialgebiet ist. Also dieses Arbeiten am Konzept, weil wir brauchen bessere Konzepte. Ja. Wir brauchen, um diese Probleme, in denen wir stehen, zu bewältigen, brauchen wir bessere Konzepte. Also wir müssen mehr an den Konzepten arbeiten. Also das mag auch sein, dass wir zu grüblerisch sind oder zu oft alles immer gleich von der Kritikseite. Ich sage immer, auch an der Universität, das ist so eine cowboyartige Art von, es gibt ein Argument und gerade wenn es so ein bisschen Positives ist und dann zieht man den Colt und schießt so aus der Hüfte so das Argument ab. Gibt schon oder kann gar nicht sein oder hat wahrscheinlich irgendwelche Regeln, die es nicht erlauben. Also dieses aus der Hüfte schießen von Gegenargumenten. Statt mal zu sagen, jetzt sehr viel ökologischer sind, Dinge von anderen nutzen, Abfall in einer Weise verwerten. Also man kommt auf sehr viel mehr Ideen, als wenn man das Erstbeste gleich ausfindig macht. Was man von dem Tom Sawyer lernen kann, sind zwei Sachen. Das eine ist, mit der Neugier der anderen arbeiten. Mal gucken, wie sich das so anfühlt, wenn ich so einen Zaunpfosten streiche. Und man braucht ein gewisses Organisationstalent, aber dazu muss man nicht BWLer sein. Sie können sich vorstellen, wenn einer jetzt eine halbe Stunde oder eine Stunde den Zaun streichen soll, wird es langweilig. Das Ganze lebt davon, dass man mal so probiert und drei Dinger streicht und dann was anderes macht. Also Sie müssen sich was überlegen, was die Routine vermeidet, was die Wiederholung vermeidet. Sie müssen ein Prinzip haben, was sozusagen die Neugierde erhält. Und ich habe mal so ein bisschen gesponnen. Wenn ich ein Landwirt werden wollte oder bin oder irgendwie eine Idee habe, irgendwas zu machen, was so entfernt mit Bauernhof oder Natur zu tun hat, dann würde ich da anders rangehen. Dann würde ich nicht sagen, ein Landwirt, was macht der? Der überlegt, ob er Weizen anbaut oder Roggen und da hat er ein paar Kühe und ein paar Schweine und so. Sondern ich würde den Bauernhof ganz anders denken. Und einen Bauernhof, glaube ich, kann man gut als Tom Sawyer denken und zu sagen, was könnte denn da interessant sein. Tiere, komme ich als erstes auf Wasserbüffel. Wasserbüffel geben Milch, sind sehr unterhaltsame Tiere, sind sehr gemächlich, gemütlich. Es gibt sogar einen in Deutschland, der die züchtet. Man kann darauf reiten, was einen hohen Unterhaltungswert hat, ohne dass man abgeschmissen wird. Also, und die sind äußerst genügsam, also halten wirklich sehr viel aus. Und nicht diese Kühe. So. Und ich würde ein paar Dinge machen, die es vielleicht woanders nicht gibt. Regenwurmzucht ist was sehr Nützliches und sehr einfach. Die fressen Zeitungspapier, alles mögliche andere auch, wenn sie das in eine Tonne tun. Die machen besten Humus. Und wenn sie Kaffeesatz dazu tun, werden die richtig aufgeregt und arbeiten doppelt so gut und vermehren sich auch viel schneller. Also Kaffee scheint so eine Art Droge zu sein. Kaffeesatz, man da gut. Guppies, das ist so eine Fischform, die sind sehr gut in der Reinigung von Wasser, lassen sich sehr einfach züchten. Wenn Sie in Bangkok diese völlig verschmutzten, verdreckten Kanäle sehen, wo richtig Öl drauf ist, alle Fische tot, aber die Guppies sind noch drin. Die halten das aus, sind ungeheuer überlebenstüchtig. So, und dann würde ich sowas anbieten wie eigene Beete. Schrebergarten gibt es nicht so viel, aber ein eigenes Beet vielleicht. Also ich habe einfach mal so Ideen gesammelt, gemeinsam ernten kennen Sie natürlich. Ich würde nicht jetzt sagen, ein Bauernhof muss doch Gemüse anbieten. Ich würde strikt von dem Tom-Sawyer-Prinzip ausgehen. Und wenn ich sage, jetzt sind sie schon da, die würden ja Gemüse mitnehmen, würde ich es vielleicht von den anderen Bauern kaufen. Die sind froh, wenn sie es an mich weitergeben können. Ich würde Nacht zum Beispiel, Nacht ist eine sehr schöne Geschichte, Nacht als Verfremdung, brauchen Sie nicht bezahlen. Es wird von selber dunkel. Statt Eintrittskarten vergeben Sie Fackeln. Und klar, die Geisterstunde, da stellen Sie den Studenten ein und so. Und also da könnte man eine Menge machen. Und ich würde natürlich versuchen, so bunt zu machen wie irgendwie möglich. Ich würde gucken, meistens haben ja diese, ich kenne ein paar Studenten, die so Bauernhöfe gekauft haben und dann da haben sie einen Haufen Platz, aber keiner kommt. Na, dann würde ich mir Leute holen und denen kostenlos anbieten, dass sie ihre Ateliers da machen können oder Galerien. Ich würde ihnen nur ein Versprechen abnehmen, dass sie sich gegenüber meinen Kunden öffnen müssen. Dass die Kunden da überall reinlaufen dürfen, was nicht alle Künstler mögen. Und so ein bisschen zugucken und vielleicht auch mal mitmachen und dass man die Besucher nett behandelt und nicht grimmig ihnen irgendwie da schlechte Laune entgegenbringt. Aber das ist auch so ein Win-Win. Ich habe Platz, die anderen haben keinen. So, nur so mal als Beispiel für Beine und auch für, ich meine, Entrepreneurship, Social Entrepreneurship geht auch immer von der Idee aus, dass sie selber ein bisschen, selber auch Einnahmen haben, nicht nur spenden und nicht nur sich von außen finanzieren, sondern dass sie sich ein Stück Unabhängigkeit schaffen, indem sie eigene Einnahmen haben. Und dann kann man natürlich gucken, was sind denn so Beine, wo man ein bisschen Einnahmen machen kann, ohne dass es so tierisch ernst wird und gleich so in Arbeit und Entfremdung ausartet. Noch eine Methode, weglassen. Wir wissen alle, dass wir unseren Lebensstandard höchstwahrscheinlich nicht halten können. Wenn uns nicht wie in Norwegen passiert, dass sie plötzlich Öl finden oder etwas ganz Überraschendes passiert, dann wissen wir, dass bei der Staatsverschuldung, die wir haben, bei Globalisierung, bei Klimawandel und so eigentlich auf uns zukommt, ein Stück Askese. Und die Frage ist, wie man da mit umgeht und wie man diese Askese abfordern kann, ohne dass die Leute sich dagegen versperren. Ich habe ein einfaches Beispiel. Ich rede auch immer nur über Beispiele, die funktionieren. Das haben wir schon mal gemacht, als wir vor ungefähr fast 30 Jahren Ökotopia gründeten, bei mir im Dienstzimmer der Uni. Und da fing das an mit Nicaragua-Kaffee. Und mich hat immer geärgert, dass man da so eine Umverpackung hat. Sehen Sie, das ist, habe nichts gegen Dallmayr, aber es hat halt wie alle anderen auch so eine Umverpackung. Die ist nicht ganz billig, es sind mehr Farbendruck. Ich reiße es jetzt einfach mal auseinander, respektlos, und wir gucken, was drin ist. Drin ist das, was alle anderen auch haben, nämlich eine relativ gute Verpackung. Das ist neben anderem auch ein Chemiecocktail, und zwar ein Chemiecocktail, der es in sich hat. Also das zu recyceln ist nicht ganz einfach und ist nicht das beste Material für Recycling. Hier, wenn Sie es weglassen, sparen Sie Geld und es macht ökologisch Sinn. Das Einzige, was Sie machen müssen, ist hier drauf stempeln. Das haben wir damals gemacht, Ökotopia. Und was man sonst noch gesetzlich haben muss. Es gab ein Problem, das war problemlos, also man kann es nicht so sehr gut lesen, ist vielleicht auch nicht so schön, aber die Leute finden es toll. Also es war etwas Positives. Es war vielleicht rein technisch nicht so schön wie die anderen, aber es war ein enormer Vorteil, schon damals, nicht erst heute. Es hatte einen Nachteil, haben wir dann festgestellt, oben dieser Luftabschluss, das ist so ein Falz, der ging manchmal auf und das war schlecht, dann hat das Luft gezogen, dann musste man selber verbrauchen, also das war ein Nachteil. Bis wir auf eine einfache Idee kamen, nämlich zwei Falze zu machen, die Maschine macht nicht einmal so, sondern sie macht hack, hack. Dann haben wir zwei Falze, dann ging keiner mehr auf. Zwei Falze gehen nicht auf, es geht immer maximal einer auf und der andere hält es dann noch. Also so ein einfaches Beispiel, warum können wir nicht so, warum können wir nicht weglassen an Stellen, wo es wirklich nicht wehtut, wo es einfach eine Konvention ist. Und Sie wissen, meistens ist das, das ist noch verhältnismäßig preiswert, meistens sind es richtige Schachteln. Also sehr viel mehr Aufwand als hier. Weglassen und anfangen, ein Stück weit zu üben, wie es geht, wenn wir uns einschränken müssen. Und diese Geschichte da beim Fairtrade, also die nicht unbedingt immer den Kunden den Mehrpreis aufschlagen, das finde ich verständlich, aber ich finde es nicht besonders einfallsreich. Ich würde mir wünschen, wir würden bei dieser Fairtrade-Diskussion so weit kommen, dass wir Sachen preiswerter machen, indem man zum Beispiel Kosten weglässt, die nicht unbedingt notwendig sind. Nicht am Kaffee sparen, auch nicht an der Entlohnung der Erzeuger sparen, aber an diesen Konventionen von Verpackung, Marketing, Werbung und so, da hat es Möglichkeiten. Noch eine letzte Methode, Connectivity. Die Soziologen sagen es und wir wissen es auch selber, moderne Gesellschaften machen immer einsamer. Das merken sie am Arbeitsplatz, das merken sie überall. Die Familien, überall, brauche ich nicht lange erklären. Die Menschen haben einen sehr starken Drang. Ich glaube, der Mensch ist ein geselliges Tier, das wissen wir. Da ist ein starker Drang, mit anderen zusammen zu sein. Und diese Zeiten werden immer weniger und moderne Technologie, Laptop und so tun noch ein Übriges und diese iPhones. Also ich würde immer empfehlen, fast jedem Ihrer Konzepte empfehlen, zu gucken, wo können Sie es mehr verknüpfen mit anderen, Connectivity. Das ist so, das hängt in der Eremitage in St. Petersburg, das sind so die Einzelspieler und dann hängt daneben ein anderes Bild, nämlich wie man das verknüpfen kann. Und wir wissen alle, es ist schöner, Es ist Naturtrieb, glaube ich, der meisten Menschen, nicht aller vielleicht, aber der meisten, dass sie sich wohler fühlen und dass sie in ihrem Konzept etwas machen, wo sie Menschen wieder mehr zusammenbringen. Und das ist so ungefähr das Gegenteil. Und ich wundere mich bei allem Social Entrepreneurship, auch meine Kritik an ihn oder an, ich wundere mich, dass es uns nicht gelingt. Sie wissen, die werden ja nach allen Regeln der Kunst behindert. Also jede Stadtverwaltung versucht natürlich, wenn sie können, irgendwie zu vermeiden, dass die Dinger sich zu sehr ausbreiten. Also man muss fairerweise sagen, sie werden gehindert, behindert, aber trotzdem breiten sie sich aus. Also so etwas wie Spiel, eine Urleidenschaft des Menschen, Homo Ludens gibt sogar einen, der gesagt hat, das ist also die Kernform des Menschen. Und da fällt uns als Entrepreneur nichts besser ein, als den Schwanz einzuziehen und diesen hier sozusagen das Feld zu überlassen. Das ist aber ein Armutszeugnis an die Entrepreneurs, an die Social Entrepreneurs, an die Pädagogen und noch ein paar andere, dass wir aus dem Thema Spiel nicht mehr machen können, als so einen Schwachsinn, der die Leute also in solches Zeug treibt. Eine Erfahrung, lassen Sie sich Zeit, bis Ihr Konzept ausgereift ist. Woran merke ich, ob es ausgereift ist, ist dann die Gegenfrage. Ich sage immer, Sie merken es an Ihrem Hintern. Wenn es ausgereift ist, können Sie nicht mehr still sitzen. Als mir klar war, eine Teesorte Großpackung und ich bin ein Drittel so teuer als Paul Schrader, da konnte ich nicht mehr still sitzen, weil ich wusste, es ist ja Wahnsinn. Ich sah einen Traum, schon die ganzen anderen Teehändler pleite gehen. Und dachte, das wird, ja. Also Sie merken es selber. Und solange Sie Zweifel haben, gehen Sie den Zweifeln nach. Die Zweifel haben ihre Berechtigung. Und sprechen Sie mit anderen darüber. Und setzen Sie Ihr Ideenkind auch den Zweifeln der anderen aus. Ich halte nichts von diesen Aufrufen, junger Mann, junge Frau, wir brauchen risikobereite Menschen, springen Sie ins Wasser, man merkt erst dann, wie es losgeht. Ich bin auch ein Stück so ins Wasser gesprungen, ich kann es eigentlich nicht raten. Mein Beispiel wäre das, wenn Sie im Flachland sind oder Lebenszeitbeamter sind, dann können Sie sich Risiken leisten, das ist richtig. Aber wenn Sie im Hochgebirge sind und als Entrepreneur sind Sie im Hochgebirge, wenn Sie im Hochgebirge sind, können Sie sich nicht alle Risiken leisten. Wenn Sie an der Eiger Nordmann sind und machen einen falschen Schritt, war es das möglicherweise. Also Sie sind in einem hochgefährlichen, in einem hochriskanten Gelände und in so einem Gelände muss man möglichst viele Risiken vorwegnehmen und sich darauf einstellen. An der Eiger Nordwand müssen Sie trainieren vorher, Sie brauchen ja Ausrüstung, Sie müssen sich das Wetter überlegen, Sie müssen sich eine ganze Menge Dinge überlegen und Sie brauchen eine Weile, bis Sie sich in diese Situation bewegen können. Und wenn einer Ihnen sagt, ja, wir brauchen mehr risikobereite Menschen, dann bleiben Sie höflich und diplomatisch. Ist auch gut, braucht man als Entrepreneur. Aber im Kopf machen Sie so einen Haken Dummkopf. Der hat es nicht verstanden, worum es geht. Wenn der glaubt, man. Richtig ist, ein Teil der Probleme kommt erst in der Praxis. Das ist was Richtiges. Aber Sie haben genug Probleme. Versuchen Sie so viele Probleme, die Sie vorher erkennen, schon vorher auch zumindest sich mental darauf vorzubereiten und möglichst viel zu tun, dass sie auf die Situation vorbereitet sind, trainiert und so weiter. Der Winston Churchill hat einen guten Satz gesagt, den ich auch immer den Gründern sage, if you go through hell, und er sagt, wenn du loslegst, wenn man etwas Wagemutiges macht, dann passiert es einem auch leicht, dass man durch die Hölle geht. If you go through hell, keep going. Ein guter Satz, keep going, nicht verzweifeln, nicht schimpfen, nicht die anderen, nicht auf den Staat, sondern keep going. Aber hab dich ein Stück mental vorbereitet, was auf dich zukommt. Und dazu gehört dieses Fremdwort, das ich ganz wichtig finde. Sie sind in einer Situation von Ambiguität. Sie wissen eben nicht, was Ihr Konzept ist. Sie wissen auch gar nicht, ob Sie überhaupt zu einem guten Konzept kommen. Das wissen Sie am Anfang nicht. Es ist wie ein Puzzle. Sie sollen ja was Neues machen, Sie sollen eine Innovation machen. Sie müssen aus einem Puzzle etwas Neues zusammensetzen. Wenn Sie das Puzzle kaufen, ist das einfach. Da steht drauf Neuschwanstein und wenn kein Packfehler passiert ist, kommt da auch Neuschwanstein heraus, wenn Sie lang genug probieren. Ihr eigenes Puzzle, das gibt es nicht fertig verpackt. Da müssen Sie selber die Lösung finden. Und wir brauchen viele Lösungen, habe ich eingangs gesagt. Probleme sind so groß, dass wir neue Lösungen bauen. Wir wissen aber nicht, ob wir die Lösung finden. Wir müssen eine Weile daran arbeiten. Sie müssen diese Ambiguität aushalten. Und wenn andere sagen, ja, wie machst du es denn jetzt? Machst du es jetzt so oder so? Halten Sie sich ein Stück fern. Das ist unangenehm. irgendwie haben sie auch das Gefühl, jetzt haben sie so lange daran gearbeitet, es müsste eigentlich irgendwann mal in die Puschen kommen. Aber tun sie es nicht, wenn es nicht ausgereift ist. Es scheitern einfach zu viele und es ist schade um das Engagement und die Begeisterung und die Ersparnisse und die Arbeitszeit und alles, was man da reinlegt. Das ist zu schade, als dass man scheitert. Also bereiten Sie sich gut vor. Von der Anfangsidee bis zum fertigen Konzept ist ein Riesenweg. Ist ein Riesenweg. Und Sie müssen es aushalten und Sie müssen sogar aushalten, dass Sie gar nicht sicher sind, dass Sie zu einem Ergebnis kommen. Das kann auch sein, deswegen habe ich gesagt, viele Ideen verfolgen. Es kann auch sein, dass Ideen überhaupt nicht zu einem Ergebnis kommen. Noch was Kleines gebe ich mit auf den Weg, wenn Sie die moderne Psychologie und solche Leute lesen, die was sagen über, wie man mit seinem Kopf umgehen kann und ein bisschen mehr sagen als nur linke, rechte Gehirnhälfte, das ist so ein bisschen 80er Jahre, nicht mehr so der letzte Schrei. Wenn Sie so gucken, dann stoßen Sie auf den Daniel Goleman und der hat eine wunderschöne Geschichte. Der sagt, was ist der Unterschied zwischen einem Normalmenschen und einem Genie? Er sagt, beide versuchen ein Problem zu lösen, beide haben Schwierigkeiten, beide kommen, wenn es ein Problem ist, das so nach konventionellen Mitteln nicht zu lösen ist, beide kommen auf keine Lösung. So, wo ist der Unterschied? Gar keiner. Beide haben große Schwierigkeiten, eine Lösung zu finden, finden auch keine. Was passiert? Der Normalmensch sagt irgendwann, jetzt habe ich so viel Zeit vertan, es ist so ärgerlich, jetzt höre ich auf und fange was Neues an und gucke, dass ich da eine Lösung finde. Das Genie, in Anführungszeichen, sagt das Gleiche. Ich habe viel Zeit vertan, ich habe keine Lösung, ich weiß auch nicht, ob ich eine Lösung finde. Also genau gleich wie der Normalmensch. Aber jetzt kommt der entscheidende Unterschied. Der Normalmensch sagt, ich gebe auf, ich bin sauer, das gucke ich nicht mehr an, den Fehler mache ich nicht nochmal. Und das Genie sagt, ich schiebe es in den Hinterkopf. Ich schiebe es in den Hinterkopf, so ins Halbbewusstsein und ich warte ab. Und wer weiß, ob ich nicht auf was komme. Und siehe da, nicht alle, es gibt keine Garantie, aber ab und zu und nicht ganz selten, und es gibt viele solche Geschichten, kommt dann von wo ganz anders her ein Muster, das da gar nicht hingehört, weil die konventionellen Wege gar keine Lösung versprachen. Aber es kommt von wo ganz anders her, als Analogieschluss, irgendwo ein Muster, ein Pattern, was plötzlich weiterhilft oder vielleicht sogar die Lösung bringt. Also im Hinterkopf lassen, nicht aufgeben, die anderen Ideen nicht aufgeben, nicht sagen, jetzt habe ich keine Lust mehr, ich habe mich geärgert, mache ich nicht länger mit, sondern ein Stück weit im Hinterkopf behalten. Also auch wieder diese Ambiguitätstoleranz. Und sprechen Sie mit anderen, versuchen Sie Sparringspartner zu finden. Wissenschaft untersucht alles, dieser Professor Simon sagt bis zu 10 Jahren. Um bis zu 50.000 Puzzlestückchen. Damit Sie sehen, ein gutes Konzept braucht Berater, das Thema Berater. Natürlich BWL und natürlich gibt es viele gute Beratungen, aber an einer Stelle hilft Ihnen kein Berater. Wieder ein eigenes Beispiel. Irgendwann, der Tee schwamm schon, niemand glaubte an die Teekampagne außer mir. Und ich hatte Albträume. Und an einen Albtraum erinnere ich mich noch besonders gut. Da stand ich allein am Ufer. Es war kein Hafen weit und breit, war so ein Sandstrand. Und ganz weit weg sah man so was Dunkles kommen. Und ich wusste, das ist das Schiff mit meinem Tee. Ich war ganz allein. Wo waren denn meine Studenten, Mitarbeiter? Niemand da. Ich ganz allein. Das Schiff kam immer näher. Und ich überlegte, oh Gott, wo soll denn das anlegen? Kann nirgendwo anlegen. Wer soll denn das jetzt ausladen? Wie kommen wir überhaupt an den Tee ran? Wie komme ich an den Tee ran? Also kurz und gut, ich bin schweißgebadet aufgewacht. Und als ich wieder wach war, sagte ich, das ist überhaupt kein Punkt, sondern Hapag-Lloyd, das ist deren Aufgabe, das Schiff, so habe ich gar nicht. Aber im Unterbewusstsein, ihr Unterbewusstsein hat Ängste. Das muss man sich klar machen. Ihr Unterbewusstsein ist nicht so kontrolliert wie ihr Bewusstsein. Im Unterbewusstsein kommt das alles hoch. Und worauf ich hinaus will, das steht in keinem Gründerlehrbuch. Das wird Ihnen auch kein Berater sagen. Das ist nämlich der Unterschied zwischen dem Berater und Ihnen. Wenn der Berater schon mal Praxis gemacht hat, wenn der schon mal ein Unternehmen gegründet hat, dann weiß er das. Es reicht nicht, wenn Sie über ein Hochseil laufen, dass Sie die Formel für Balance haben. Die Formel für Balance ist richtig, physikalisch völlig richtig. Nur wenn Sie oben stehen und gucken nach links runter und nach rechts runter, dann geht es halt nicht nur um Balance, sondern es geht um Angst, um Todesangst. Und wenn Ihnen der Berater sagt, warum soll ich denn überlaufen? Ich weiß doch, wie es geht. Ich habe doch die Formel von Balance. Und die ist richtig. Das stimmt ja. dann wissen Sie, das ist ein schlechter Berater. Der hat halt einen Teilaspekt, aber die eigentlich entscheidenden Sachen, nämlich die Angst in dem Moment, die ist wichtiger als die Balance zu halten. Die Angst bewältigt. Stressstabilität ist wahrscheinlich wichtiger. So, also da ist so ein Beraterdilemma. Suchen Sie sich Berater, die den Weg gegangen sind, die schon mal gegründet haben, die aus der Praxis kommen und nicht nur welche, die Bücher gelesen haben. Das kennen Sie alles. Proof of Concept first, nicht investieren, Leute einstellen, sondern erstmal ausprobieren geht es. Das kann man heute relativ leicht, Internet, mit ein paar Google AdWords können Sie das machen, gleich eine Website, Sie können Fragen stellen, Sie können in dem gleichen Umfeld. Ich habe eine schöne Geschichte gerade vor ein paar Tagen gehört, eine Oma, die häkelt, irgendeiner, ein Neffe oder was, hat eine Webcam hingehalten und hat sie ins Netz gestellt. Und die Oma sagte irgendwann, sagte sie, jetzt würde ich aber doch gerne mal wissen, ob das einer bei YouTube ihr Gehäkel anguckt. Und was stellte sich heraus? Ich glaube, sie hatte 7 Millionen Aufrufe. Was so erzählt hat, 1 rechts, 2 links und so. 7 Millionen Aufrufe. Wahnsinn. Das ist ein schönes Beispiel für High-Tech und High-Touch. Also ausprobieren, kommt das an. Es hätte auch sein können, dass sie einen Aufruf hat, nämlich ihren eigenen, wenn sie guckt, was da passiert ist. Also es gibt heute viele Möglichkeiten und nicht groß einsteigen, sondern erstmal sich vergewissern, dass das Konzept klappt. Jetzt komme ich zum Schluss. Es gibt sowas wie eine Ökonomie der Aufmerksamkeit. Sie können nicht konventionell arbeiten, vor allem im Marketing. Sie haben einfach das Geld nicht. Selbst wenn Sie genial sind und Sie schaffen es in diesem Feuerwerk von Marketing, von Brillanz, der schönen Bilder, der originellen Fernsehspots und so, selbst wenn Sie es schaffen, aufzufallen und mit ihren geringen Mitteln es hinkriegen, dass sie dreimal Peng machen und das Volk dreht sich nach ihnen um, was ja schon genial wäre. Da haben sie dreimal Peng gemacht und dann passiert nichts mehr, dann sind ihre Mittel weg und dann dreht sich das Volk wieder um zu diesem brillanten Feuerwerk. Sie können eigentlich nicht konventionell antreten. Da haben die Großen wirklich große Vorteile. Sie müssen es anders, sie müssen durch sich, durch ihre Idee aufmerksam werden. Sie müssen durch Vernetzung aufmerksam werden. Wieder der Richard Branson, das finde ich richtig. Und da ist es eben gut, Sie bekommen mehr Aufmerksamkeit, wenn Sie going for a cause sind. Wenn Sie etwas unternehmen, was auch das Interesse der anderen anzieht, dann haben Sie natürlich mehr Aufmerksamkeit. Vor allem kriegen Sie die Aufmerksamkeit in den Medien. Und das ist es ja eigentlich, was zählt. Wer guckt denn heute noch Werbung an? Und dann gibt es sowas wie Authentizität. Um Gottes Willen nicht eine PR-Agentur einschalten am Anfang. Ich würde sowieso keine PR-Agenturen einschalten, aber schon gar nicht am Anfang. Sie müssen als Gründer, Sie sind als Gründer, als Gründerin authentisch. Die Journalisten kommen zu Ihnen und wenn Ihnen der PR-Mann verspricht, dass er Kontakte zu Journalisten hat, ich habe das so nicht erlebt. Da verlieren Sie viel Geld. Also gehen Sie selber in die Rolle und Sie müssen authentisch sein. Es gibt immer den Fall, ich kenne hohe Managerin bei Nestle, die diese Babynahrung verwaltet und die sagt, Nestle investiert wahnsinnig Geld in Forschung und Macht und so. Und der Klaus Hipp mit seiner Babynahrung gewinnt kontinuierlich an Marktvorteil. Bei mir ist das schon mal sehr sympathisch. Und ich glaube, man kann es auch erklären, warum der Klaus Hipp an Marktanteil gewinnt, weil er authentisch ist, weil man eine Person sieht. Was ist Nestle? Nestle, so. Beim Tee sage ich immer, ich habe gelernt, Teetester. Ich dachte, Teetester sind Leute, die mit Leidenschaft herausfinden wollen, was ist ein guter Tee und dann den da besonders aufmerksam betonen oder handeln. Das ist das genaue Gegenteil. Ich habe herausgefunden, Abbruchkante der Qualität. Ich muss gucken, dass ich möglichst preiswerte Rohstoffe reinmische. Und beim Wein, wenn Sie so ein paar Tropfen Wasserwein tun, das merkt man nicht. Aber irgendwann merkt man, der Wein ist aber irgendwie nicht mehr so toll. Das geht nicht linear, sondern das geht eine Weile und dann gibt es eine Abbruchkante und von da ab merkt man. Und ein guter Tester kann diese Abbruchkante feststellen und baut noch ein bisschen Sicherheitsmarge ein, damit man nicht zu nah an die Abbruchkante rankommt, so, damit nicht bei der Fertigung oder so irgendwas passiert. Also dafür kriegt er Geld und das macht ihm auch in der konventionellen Ökonomie hoch bezahlt, dass er diese Abbruchkante der Qualität. So müssen wir nicht arbeiten. Lieber sparen wir an anderen Sachen und machen gute Qualität und werben über das gute Produkt. Und da kommt eben heraus, dass man das Leuten eher abnimmt, wenn die Person da ist. Personenunternehmer sind für mich überzeugender als große Konzerne. Und ich glaube, dass sich das auch allmählich so zeigt und in Zukunft noch mehr zeigen wird. Und dann gibt es sowas wie Ökonomie der Sympathie. Fair Trade ist da ein Beispiel. Das heißt einfach ein Stück weit Sympathie. Ich glaube, dass die Unternehmer, die sympathisch sind, weil sie nicht nur waffgierig was für sich holen, sondern ein Stück teilen, weil sie was stiften, weil sie sich engagieren, dass diese Unternehmer erfolgreicher sind als die anderen. Es ist ein Stück Teil des Erfolgsrezeptes, dass man authentisch ist, nicht ein Nachteil. Und dass man sympathisch ist, das ist ein Erfolgsrezept, heute, früher vielleicht nicht, aber heute in einem doch mehr aufgeklärten Umfeld und mehr Gruppen, die sowas auch beachten und darüber sprechen, ist das so. Jetzt komme ich wirklich zum Schluss, das ist vielleicht so eine Zusammenfassung. Anders sein, das Anderssein auch pflegen. Sie müssen nicht, um erfolgreich sein, sich anpassen, sondern Sie müssen dieses Anderssein authentisch ausdrücken, aber gescheite Konzepte daraus machen. Ich finde, der Marcel Proust hat das sehr schön gesehen, was ja immer noch so in so Eroberungsstrategien und das auch bei vielen, ich muss die grundsätzlich völlig neue, geniale Idee haben. Nein, nein, es reicht auch schon, wenn man ein bisschen mit anderen Augen sieht. Ja, das ist die ganz große Chance, das sehe ich als das Ziel des Entrepreneurship, dass wir ein bisschen dazu beitragen, nicht warten auf die anderen, sondern dass wir selber mit unserem Entrepreneurship ein bisschen beitragen, da besser zu sein, eine bessere Welt zu machen. Ja, das war's. Ich bedanke mich. Ein Workshop war es nicht. Ich habe Sie hoffentlich gut unterhalten. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Fragen? Beiträge, ja.
Ich habe gerade ein soziales Unternehmen gegründet in der Testphase und ich frage mich, weil ich da unterschiedliche Informationen zugehört habe und weil Sie jetzt auch am Ende über eine Ökonomie der Sympathie gesprochen haben, höre ich auch, dass es genau gegenläufige Tendenzen gibt, dass sozusagen der Fokus auf den sozialen Teil beim potenziellen Kunden auf die Sorge auslöst, von wegen, die sind vielleicht teurer und schauen gar nicht hin, ob wir überhaupt teurer sind oder sehen, dass wir billiger sind und glauben dann, dass wir es nur deshalb sein können, weil wir schlechter sind.
Ja, also finde ich auch, wir müssen raus aus dieser Optik, naja, das ist sozial, aber dafür ist es teurer und bei der Qualität darf ich auch nicht so genau hingucken. Sehen Sie mal Krankenhaus, da organisieren Ärzte so ein Krankenhaus, ich teile mein Krankenhaus gedanklich in Betten und diese Bettenverwaltung wie ein Hotel und den ärztlichen Dienst. Wenn ich die Bettenverwaltung nehme, dann kostet so ein normales Krankenhaus von Ärzten bewirtschaftet ungefähr so, glaube ich, so 400 Euro herum. Und Steigenberger macht ein Fünf-Sterne-Hotel für ungefähr so 250, 300 Euro. Da würde ich doch versuchen, wenn ich jetzt im Krankenhauswesen mich engagieren wollen, mit Steigenberger zusammenzugehen und die Hotelbetten in Steigenberger-Standard zu machen und auch noch preiswerter. Es ist tatsächlich so. Also ohne allen medizinischen Dienst, der kommt ja noch dazu. Einfach das Bett, die Übernachtung kostet so viel. Weil es von Dilettanten, kann man den Ärzten auch nicht vorwerfen, es wird von Dilettanten organisiert. Und da lasse ich es lieber von Steigenberger organisieren, komme ich da eigentlich besser weg. Also wir müssen raus aus dem Geruch. Sozial und verantwortungsvoll zu sein, heißt immer teurer zu sein. Es stimmt, dass wir Kostennachteile haben, wenn wir nicht schummeln. Wenn ich den Tee so mache mit dem Teetester und so preiswerten Tee reinschummle, dann mache ich natürlich mehr Gewinn, zumindest kurzfristig. Aber es gibt Gott sei Dank Menschen, die wollen das nicht oder ich würde mich nicht trauen, mich hinzustellen und solche Geschichten zu machen. Also wir haben eine Chance, aber dazu gehört ein gutes Konzept, einfach auch besser zu sein als diese Konzerne und diese großen Organisationen, die hier halt in vielem auch steril sind, wenig aufgeschlossen sind und auch so Bürokratiegesetzen folgen. Da sehe ich unsere Chance. Ja?
Bei Ihnen gibt es auch so eine Art Sprechstunde, wo man seine Ideen mal von Ihnen überlegen
lässt. Bitte nein, ich habe eine Sprechstunde. Ich habe zu viele Anfragen und E-Mails, ich komme einfach nicht mehr hinterher. Was ich versuche im Labor, das ist ja for free, das können Sie auch im Internet angucken, live oder hinterher. Was ich versuche, ist mit Entrepreneurs zu diskutieren und das, was ich bei dem oberägyptischen Restaurant machte, herauszuholen, ob in seinem Konzept nicht sehr viel mehr drin ist und in seiner Person nicht sehr viel mehr drin ist, als er so als Anfangsidee hat. Meine Grunderfahrung ist, die Leute hören viel zu schnell auf, mit dem am Konzept zu arbeiten und gehen viel zu schnell in die Umsetzung. Das eigentlich Wertvolle und was zu kurz kommt, ist die Arbeit am Konzept. Die Umsetzung ist natürlich wichtig und da muss ich mich dann auch mit professionellen Leuten versorgen, aber es lohnt am Konzept und am Konzept können Sie es immer wieder verwerfen. Wenn Sie erstmal den Shop eingerichtet haben und Leute, dann können Sie wenig ändern, dann sind Sie auf Gedeih und Verderb ausgeliefert und dann scheitern auch 80%. Also solange Sie es im Kopf drehen, tut es nicht weh und es ist auch was Spannendes. Es ist was Spannendes. Also das, ich erlebe das als was Lustvolles, solche Ideen zu nehmen. Ich habe nicht die Zeit, nicht mit viel, ich versuche es dann sofort die Klammer zu ziehen. Nutzen Sie das, es ist kostenlos, ja. Wer diese Details, also mein Schwerpunkt ist am Geschäftsmodell arbeiten, am unternehmerischen Konzept arbeiten. Wer sich dafür interessiert, wir haben ja sowas wie ein Entrepreneurship Summit einmal im Jahr, schon seit 11 Jahren. Und zweimal waren wir mit dem Vision Summit zusammengegangen, jetzt machen wir es wieder extra, was doch ein Spezialgebiet ist. Also dieses Arbeiten am Konzept, weil wir brauchen bessere Konzepte. Ja. Wir brauchen, um diese Probleme, in denen wir stehen, zu bewältigen, brauchen wir bessere Konzepte. Also wir müssen mehr an den Konzepten arbeiten.
Ja? Ja, der deutsche Philosoph Eckhart Tolle sagt zum Beispiel, dass der Mangel an Kreativität nicht daher kommt, dass wir zu wenig denken, sondern dass wir zu viel denken. Was hat er gedacht?
Also das mag auch sein, dass wir zu grüblerisch sind oder zu oft alles immer gleich von der Kritikseite her. Ich sage immer, auch an der Universität, das ist so eine Cowboy-artige Art von, es gibt ein Argument und gerade wenn es so ein bisschen Positives ist und dann zieht man den Colt und schießt so aus der Hüfte so das Argument ab. Gibt schon oder kann gar nicht sein oder hat wahrscheinlich irgendwelche Regeln, die es nicht erlauben. Also dieses aus der Hüfte schießen von Gegenargumenten, statt mal zu sagen, jetzt